Liebe Männer,
es ist mir eine Ehre und Freude, am diesjährigen Männersymposium den Eröffnungsvortrag zu halten. Gleichzeitig habe ich davor etwas Respekt. Denn einerseits möchte ich euch einen ermutigenden, kraftvollen, befreienden Auftakt schenken, euch aber andererseits nicht mit einem kitschigen Wohlfühlprogramm abspeisen. Deshalb hat es in meinen Ausführungen vielleicht den einen oder anderen Gedanken, der für manche von euch schwieriger anzunehmen oder zu verdauen ist. Zuerst möchte ich transparent machen, aus welcher Perspektive ich spreche. Ich bin hier als Gesamtleiter von Männer.ch, dem Dachverband progressiver Schweizer Männer- und Väterorganisationen. Unsere Mission: Wir fördern die gesellschaftliche Transformation, damit in der Zukunft sorgsame Männlichkeiten und väterliche Präsenz nicht mehr das Besondere, sondern das Normale sind. Dafür kämpfen wir auf verschiedenen Ebenen. Politisch haben wir entscheidend dazu beigetragen, dass die Schweizer Regierung jährlich 200 Millionen Franken investieren muss, damit frischgebackene Väter nicht schon am Tag nach der Geburt wieder im Büro erwartet werden. Geld verdienen wir, indem wir unser Fachwissen über Männer und Männlichkeiten anbieten. So haben wir beispielsweise mit Unterstützung des Bundesamts für Polizei Anfangs Januar eine Expertise zur Frage männlichkeitsideologische Radikalisierung veröffentlicht. Oder wir betreiben mit Unterstützung von Gesundheitsförderung Schweiz das Portal NewDad, das sich spezifisch an Väter vor der Geburt wendet und sie dazu ermutigt, sich schon vor der Geburt mit der Frage, was für ein Vater will ich sein, auseinanderzusetzen. Fachlich versuchen wir, Männerarbeit als Profession und Disziplin weiterzuentwickeln. Dafür organisieren wir Fachgruppen und Fachtage oder bieten gemeinsam mit den Dachverbänden in Deutschland, Österreich und Luxemburg einen Lehrgang für Fachleute an. Was wir unter Männerarbeit verstehen, haben wir in einem Orientierungsrahmen festgehalten, den ich gemeinsam mit Matthias Lutherbach vom Zentrum Gender Studies der Universität Basel erarbeitet habe. Dieser war wiederum die Grundlage für mein Buch Jungs, wir schaffen das. Das übergeordnete Ziel all dieser Bemühungen: Wir möchten, dass die Arbeit mit Buben, Männern und Vätern selbstverständlicher Teil der psychosozialen Grundversorgung wird. Genauso wie heute Familienberatung, Gewaltprävention, Elternarbeit, Jugendzentren oder Suchthilfe als Infrastrukturstandard gelten, müssen aus unserer Sicht Angebote der Bubenarbeit, der Männerberatung und der Väterbildung für alle zugänglich sein. Die Situation heute ist aus unserer Sicht unbefriedigend und unhaltbar. Denn Angebote für Männer werden ja nur gefördert, wenn Männer Probleme machen. Namentlich Angebote für gewalttätige Männer. Bei der Bearbeitung all der Probleme und Herausforderungen, die Männer haben, bleiben sie auf sich allein gestellt. Diese Einbettung ist wichtig für die Einordnung. Es geht mir im Folgenden nicht darum, bestimmte Formen von Männerarbeit zu bewerten. Es geht um eine Begründung, was Männerarbeit leisten muss, damit wir guten Gewissens einen Nutzen für die Gesellschaft, für die ganze Gesellschaft und nicht nur für den einzelnen Mann in Anspruch nehmen können. Das wiederum ist notwendige Voraussetzung, um realistische Aussicht auf Unterstützung durch öffentliche Mittel zu haben. Die erste Ansage lautet: Männerarbeit ist wissenschaftlich fundiert. Ich postuliere damit nicht, Männerarbeit müsse jeden einzelnen Interventionsschritt empirisch belegen können und schon gar nicht will ich einer blinden Wissenschaftsgläubigkeit das Wort reden. Ich fordere aber sehr wohl das Bemühen um ein theoretisches Fundament, um überprüfbare Instrumente und begründete Wirkungsannahmen, eine Auseinandersetzung mit aktuellen wissenschaftlichen Debatten auch. Ein isolierter Bezug auf Intuition und Praxis reicht nicht. Für die Männerarbeit gibt es Bezugspunkte zu verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, zur Psychologie und Pädagogik, zur sozialen Arbeit und zur Geschlechterforschung, zur Soziologie und zur Biologie beispielsweise. Natürlich gibt es auch zwischen diesen Disziplinen viele Diskussionen und Dispute. So nah heranzoomen müssen wir aber gar nicht, denn in den grundlegenden Fragen existiert sehr wohl ein fächerübergreifender Konsens, auf den wir uns abstützen können. Das gilt auch für die konkrete Gretchenfrage, die für jede Männerarbeit grundlegend ist. Wie kommt das Geschlecht in den Mann? Darüber lässt sich trefflich streiten. Auf sicherem Grund sind wir mit der Aussage, Mannsein entfaltet sich nicht einfach entlang eines natur- oder gottgegebenen Bauplans, sondern entwickelt sich in Wechselwirkung zwischen natürlichen Anlagen und sozialen Einflüssen. Damit wir auch begrifflich kein Durcheinander machen, ist es für die Verständigung sinnvoll, ein paar Begriffe zu schärfen. Männlichkeit bezeichnet die sozialen und kulturellen Normen, denen ein Mann genügen muss, um als männlich zu gelten, um Anerkennung zu finden in der Gruppe der, in Anführungszeichen, richtigen Männer. Mannsein bezeichnet den konkreten Lebensentwurf einzelner Männer. Und das männliche Selbstverhältnis ist die Beziehung zwischen Mannsein und Männlichkeit, nämlich die Frage, wie ich mich als Mann in meinem Gezwungensein, mich irgendwie auf diese Männlichkeitsnormen zu beziehen, dies konkret tue. Ich habe nicht die Freiheit, so zu tun, als gäbe es die Männlichkeitsnormen nicht. Ich habe aber sehr wohl die Freiheit, mich in der einen oder anderen Weise darauf zu beziehen. Das heißt, wir müssen stets ein Dreifaches im Auge haben. Erstens den Mann, zweitens die gesellschaftlichen Männlichkeitsanforderungen und drittens die Frage, wie wir uns zu diesen Anforderungen verhalten, respektive wie diese auf uns einwirken. Damit ist auch gesagt, Mannsein ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Sich männlich zu erleben und zu verhalten, wird erlernt und fortlaufend reproduziert und auch verändert. Männer können wählen, wie sie ihr männliches Selbstverhältnis gestalten, aber sie sind gezwungen, sich in der einen oder anderen Weise zu Männlichkeitsanforderungen zu verhalten. Geht ihr soweit mit? Das wäre schon eine wertvolle Grundlage, denn dadurch wäre schon recht gut bestimmt, was die Kernaufgabe von Männerarbeit ist. Männer dabei zu unterstützen, sich in einer Weise auf gesellschaftliche Männlichkeitsanforderungen zu beziehen, die zu ihnen passt und die ihnen und ihrem Umfeld gut tut. Das können wir aber nur, wenn wir genau verstehen, wie dieser Lernprozess, dieses Doing Masculinity funktioniert. Das ist die Voraussetzung, damit wir identifizieren können, was Männer verlernen müssen, um sich zu emanzipieren, um sich zu befreien, um sich solidarisieren zu können. Was ist das Einengende, was ist das Ungesunde, Hinderliche männlicher Sozialisation? Schauen wir genauer hin. Meine zweite Ansage: Männerarbeit geht nicht ohne Unlearning Masculinity. Ich habe, um das inhaltlich zu füllen, versucht, in 10 Aussagen zu bündeln, was wir über männliche Sozialisation wissen. Erstens, männliche Sozialisation ist real. Es gibt keinen natürlich angelegten Bauplan des Männlichen oder des Geschlechtlichen. Junge und Mannsein wird erlernt. Was als männlich gilt, ist einem steten Wandel unterworfen und stark abhängig davon, wie Männlichkeit für die Mächtigen am nützlichsten ist. Zweitens, Männlichkeitsanforderungen sind real. Wir alle teilen gesellschaftliches Orientierungswissen, was männlich ist, weil wir sie im Dienst der Zugehörigkeit zur Gruppe der echten Jungen von Kindsbeinen an verinnerlichen, fühlen sich diese gesellschaftlichen Überzeugungen naturgegebener an, als sie sind. Drittens, Männlichkeitsanforderungen normieren. Sie nähren die wirkmächtige Annahme, dass es eine Art Männlichkeitsrangfolge gibt, in der es möglichst weit oben zu stehen gilt oder, wenn das Unterfangen aussichtslos ist, bei der es sich mit denen weit oben möglichst gut zu stellen gilt. Viertens, Männlichkeit ist negativ definiert. Männlichkeitsanforderungen betonen, was Männer nicht sein, tun und oder empfinden dürfen. Insbesondere gilt es, alles zu vermeiden, was weiblich oder schwul gedeutet werden könnte. Problematisch ist die weitgehende Absenz einer Positivdefinition gelingender Männlichkeit, weil dadurch ein Schwellenwert fehlt, dessen Erreichen das Streben nach Männlichkeit begrenzt. Insofern ist Männlichkeit permanent bedroht und muss entsprechend permanent unter Beweis gestellt werden. Fünftens, Männlichkeit ist unerreichbar. Männer wollen Männlichkeitsanforderungen genügen und werden trotzdem letztlich daran scheitern, denn die Anforderungen sind zu hoch und zu widersprüchlich, um sie erfüllen zu können. Mannsein ist deshalb immer auch ein Umgang mit dem Gefühl, nicht ganz zu genügen. Sechstens, Männlichkeit ist ein Phantom. Unrealistische Männlichkeitsanforderungen fallen auch deshalb auf einen fruchtbaren Boden, weil Jungen in den ersten 10 Lebensjahren kaum realen Männern begegnen. Sie kompensieren den Mangel an Rollenmodellen, indem sie sich an virtuellen Heldenfiguren und anderen, meist älteren Jungen, orientieren. Das ist nicht unbedingt hilfreich, um ein realistisches Selbstbild von sich als Junge und Mann zu entwickeln. Siebtens, Männlichkeit korsettiert. Denn die meisten Männer wollen das Risiko nicht eingehen, unmännlich zu erscheinen. Lieber legen sie den Autopiloten ein und funktionieren, wie es von ihnen erwartet wird. Viele verlieren die Verbindung zu sich selbst. Auch deshalb fällt es vielen Männern schwer, Gefühle zu benennen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Was aber nicht heißt, dass Männer weniger fühlen. Denn damit gerieten sie in Konflikt mit männlichen Sozialisationsprinzipien. Achtens, Männlichkeit ist eine Illusion. Männliche Sozialisation vermittelt Männern den Glauben, oder genauer gesagt den Irrglauben, die Norm zu sein, die universale Perspektive zu haben, den Mittelpunkt der Welt, den Dreh- und Angelpunkt der Welt darzustellen. Zitat von Pierre Bourdieu: Die Macht der männlichen Ordnung zeigt sich an dem Umstand, dass sie der Rechtfertigung nicht bedarf. Die androzentrische, die männliche Sicht zwingt sich als neutral auf und muss sich nicht in legitimatorischen Diskursen artikulieren. Sie ist einfach schon da, oder wie der Schriftsteller Christian Dittloff sagt, das Patriarchat versteckt sich vor aller Augen. Neuntens, Männlichkeit verführt. Sie lässt es normal erscheinen, als Mann Anspruch auf das größere Stück vom Kuchen zu erheben, mehr Redezeit, Aufmerksamkeit, Anerkennung oder Lohn einzufordern, bestimmen zu dürfen. Männer erhalten, ob sie wollen oder nicht, eine patriarchale Dividende, wie Rabin Cornell sagt. Das führt zu etlichen Ungerechtigkeiten, die heute immer mehr problematisiert werden. Dabei wird auch immer deutlicher, dass sich die herrschenden Leitbilder von Männlichkeit nicht nur an, sondern auch gegen Männer richten. Zehntens, Männlichkeit verletzt. Männliche Sozialisation führt zu innerer Heimatlosigkeit und ohnmächtiger Bedürftigkeit, weil sich richtige Männer seelisch und sexuell nicht selbst nähren dürfen. Insofern sie ihre Verletzlichkeit ausblenden müssen, um echte Männer zu sein, sind Männer auch Opfer. Doch um die Fassade der Männlichkeit aufrechtzuerhalten, dürfen sie nicht sehen, dass sie sich diese Gewalt selbst antun. Die Versuchung ist groß, die Schuldigen im Außen zu suchen. Ich zeichne also ein Bild männlicher Sozialisation, das stark geprägt ist von Entfremdungs- und Zurichtungsdynamiken. In einem Satz, Mann werden heißt, Gefangener und Wächter in Personalunion zu sein. Ich muss das, was meinen Rang bedroht, die Sprache sagt ja ganz direkt, was meine Männlichkeit bedroht, unter Verschluss halten. Ich muss wegsperren, was gefährlich ist, insbesondere alle Gefühle von Verletzlichkeit, Ohnmächtigkeit, Bedürftigkeit. Manche Männer kommen mit einem Zaun zurecht, die meisten aber errichten Mauern, und nicht wenige einen schalldichten Bunker. In dieser Metapher wird die übergeordnete Aufgabe von Männerarbeit schön fassbar. Sie ist gefordert, den Mann in Kontakt und Verbindung zu bringen mit seinen gefangenen, weggesperrten, unterdrückten Gefühlen, Bedürfnissen und Sehnsüchten. Darin ist auch eine Zielrichtung enthalten. Männer sollen freier und selbstbestimmter entscheiden können, wie sie Mann und Mensch sein wollen. Die dritte Ansage lautet deshalb, Männerarbeit macht Männer freier und selbstbestimmter. Doch was heißt das konkret? Ich weiß es nicht. Aus unserer Sicht ist es eben gerade nicht Aufgabe von Männerarbeit, inhaltlich zu bestimmen, wohin die Reise gehen soll. Denn sonst würden wir bloß die alte Norm des leistungsstarken Alphamanns durch eine neue Norm ersetzen. Wie lebenswert auch immer die wäre, sie würde nicht die Freiheit vermehren, sondern neue Zwänge setzen. Genau das ist das Kriterium, anhand dessen wir erkennen können, ob Angebote der Männerarbeit wirklich Emanzipation fördern, wirklich freier machen, wirklich den Weg heim zu uns selbst bahnen. Das Kriterium heißt, schafft Männerarbeit es, auf neue Zwänge und Korsette zu verzichten. Wenn ich mir anschaue, was für Männerangebote es mir in meine Social-Media-Kanäle spült, dann erfasst mich zuweilen ein leises Grauen. Da werden Gebrauchsanweisungen und Checklisten verkauft, die Männern Erfolg im Job oder im Bett versprechen. Da werden Gruppenerlebnisse beworben, die bedingungslose Unterordnung verlangen, statt dass sie die Kompetenz stärken, zu sich selbst zu stehen. Da werden Annahmen getroffen, die einer seriösen fachlichen Überprüfung einfach nicht standhalten. Ich muss es mit aller Deutlichkeit sagen, Es gibt keine Essenz des Männlichen, die über alle Epochen und Kulturen hinweg gilt, an der wir uns festhalten könnten. Die Natur ist zu bunt, die Menschheit zu erfindungsreich, die Entwicklung zu rasant. Ich habe zwei Bilder mitgebracht, um dies zu illustrieren. Sie zeigen die mächtigsten Männer Frankreichs im Abstand von nur 200 Jahren. Der Kontrast ist eindrücklich. Was in einer Epoche noch als Ausdruck ultimativer Männlichkeit galt, ist in der nächsten schon nur noch eine Karikatur von Männlichkeit. Es gibt auch keine Wesensmerkmale, keine psychologischen Eigenschaften, die alle Penisträger vereint. Es gibt keine Kompetenzen, die nur Männer erwerben können. Es gibt keine Eigenschaften, die nur Männer haben. Es gibt schon gar keine Gefühle, die nur Männer fühlen. Selbst auf hormoneller Ebene ist die Sache weit weniger eindeutig. Eine kurze Umfrage. Wer der Meinung ist, es liege primär am Testosteron, dass Jungs in der Schule mehr stören und auf dem Pausenplatz mehr Auslauf brauchen, soll doch kurz die Hand heben. Es ist eine Fangfrage, verzeiht mir diese. Denn vor dem Einsetzen der Pubertät ist der Testosteronlevel auch bei Jungs nahe Null. Ich wollte mit dem Beispiel demonstrieren, wie schnell wir alle bereit sind, beobachtete Unterschiede zu erklären, indem wir auf die Biologie verweisen. Ich will damit nicht sagen, dass es keine biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Ich möchte uns aber sensibilisieren für den Umstand, dass wir mit der biologischen Brille ständig Gefahr laufen, auch zufällige oder kulturell vermittelte Differenzen in den Rang einer natürlichen Ungleichheit zu erheben und damit für alle Ewigkeit festzuschreiben. Bei Männer.ch sagen wir, letztlich ist die Frage erkenntnistheoretisch nicht lösbar, wie viel am geschlechtlichen Ausdruck durch die Natur unveränderbar angelegt ist. Deshalb starten wir doch lieber mit der Annahme, Veränderungen seien möglich. Wenn wir sehen, dass es keine Veränderung gibt, führt dann immer noch ein Weg zurück. Umgekehrt funktioniert es aber nicht. Wenn wir bereits mit der Annahme starten, dass die Natur gar keinen Spielraum lässt, werden wir gar nicht herausfinden, was alles möglich gewesen wäre. Was ich damit sagen möchte, natürlich darf und soll Männer Arbeit, Männer stärken, Entwicklung anregen, Wachstum fördern. Aber sie soll keine Vorgaben machen, die es zu erfüllen gilt, um als richtiger Mann anerkannt zu werden. Ich bitte euch deshalb, seid achtsam. Wann immer es euch eng ums Herz wird, wann immer ihr die Angst verspürt, nicht zu genügen, nicht dazuzugehören, wann immer ihr unter Druck kommt, mitmachen oder eine bestimmte Leistung erbringen zu müssen, noch genereller, wann immer euch gesagt wird, wie richtige Männer sein sollen, dann seid nicht ihr das Problem. Dann seid ihr bloß einem Angebot auf den Leim gegangen, das nur so tut, als wolle es Freiheit vermehren. In Wirklichkeit wird die altbekannte Disziplinierungsmaschinerie namens Männlichkeit angeworfen, bloß mit modernisierten Inhalten. Versteht mich nicht falsch, wenn wir männliche Sozialisation verlernen wollen, werden wir um die Verunsicherung nicht herumkommen. Es geht nicht darum, dass sich Männerarbeit immer gut anfühlen muss. Sie darf sich aber nie manipulativ anfühlen, zwanghaft, beengend. Als Faustregel möchte ich euch und uns mit auf den Weg geben, wann immer uns das vermeintlich Neue vertraut vorkommt, ist Vorsicht geboten. Ich habe in meinem Referat ein großes Spannungsfeld eröffnet. Auf der einen Seite eint uns alle der Wunsch, als Männer gut und gern leben und lieben zu können. Insofern ist Männlichkeit ein Sehnsuchtsort, ein Horizont, eine offene Frage. Auf der anderen Seite befinden wir uns hier und jetzt an einem ganz bestimmten Punkt in der Geschichte und in der Gesellschaft, der sich nicht trennen lässt vom gewaltvollen Erbe von Männlichkeit, bei dem wir nie gefragt wurden, ob wir dieses Erbe antreten wollen. Als wir gemerkt haben, in welche Fußstapfen wir getreten sind, haben wir unsere Unschuld bereits verloren. Was können wir tun in dieser Situation? Wie können wir dem Gegebenen Rechnung tragen, ohne uns davon lähmen zu lassen? Wie schaffen wir Versöhnung? Meine klare Empfehlung und Ermunterung, lasst uns vorwärts gehen. Es gibt keine urtümliche Männlichkeit, zu der wir zurückkehren können. Es gibt deshalb auch keine Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Es gibt keine Alternative dazu, uns als Männer neu zu erfinden. In würdigender Anerkennung von allem, was ist, aber auch in reifer Anerkennung, dass jede Generation sich selbst aufs Neue hervorbringen muss. Wir haben die historische Chance, uns als Männer jenseits des unsichtbaren Zwangs zur Männlichkeit neu zu erfinden. Lasst uns das als Geschenk annehmen und feiern. Damit komme ich zur letzten Aussage. Männerarbeit ist politisch. Wenn ich mir vor Augen führe, wie über Männer öffentlich gesprochen wird, dann ärgere ich mich oft. So viel Abwertung, so viel Häme. Es ist offensichtlich, dass die Gesellschaft nicht bereit ist, das historisch privilegierte Geschlecht des Verlusts seiner Privilegien willen zu bedauern. Okay, das ist anzuerkennen. Aber davon müssen wir uns nicht blockieren lassen. Wir können aktiv werden. Wir müssen uns nicht schämen oder schuldig fühlen für das, was der patriarchale Spätkapitalismus uns, unseren Lieben und unserem Planeten antut. Damit wir aber auf eine gute, würdige, respektable Art Mann sein können, braucht es eine klare innere Haltung und eine klare Abgrenzung. Ja zum Mann, nein zur Männlichkeit als Herrschaftsprinzip, nein zu Männlichkeitsimperativen, die krank, eng und ängstlich machen. Solch ein Bekenntnis hat Folgen. Wenn Männerarbeit Freiheit und Selbstbestimmung fördern will, kann sie gar nicht anders, als Privilegien- und machtkritisch zu sein. Die Unterscheidung zwischen Männlichkeit als Disziplinierungsprinzip und Männern als menschlichen Subjekten ist ja ihre Grundlage. Die damit verbundenen Konflikte muss Männerarbeit aushalten. Wir sollten uns trauen, den faulen Deal zu sehen, den uns das Patriarchat vorschlägt. Wir sollten uns trauen, das Angebot laut und deutlich abzulehnen. Klar, alle sollen machen, was sie wollen, aber nein, wir wollen keine Gesellschaft, die es männlich und normal findet, wenn Männer rasen, prügeln, saufen und Sex kaufen. Wir wollen keine Gesellschaft, die es normal findet, dass Männer alle Statistiken anführen, in denen es darum geht, sich möglichst sinnlos ums Leben zu bringen. Wir wollen keinen Leistungsimperativen hinterherhecheln, die unser Konto bereichern, aber unsere Seelen verarmen lassen. Als ich geboren wurde, hätte meine Mutter ohne Zustimmung meines Vaters keinen Beruf ausüben können und auch kein Bankkonto anlegen können. Als ich geboren wurde, hätte mein Vater meine Mutter noch ganz legal vergewaltigen dürfen. Was ist das für ein System, das glaubt, es steigere unseren Selbstwert als Mann, wenn es uns nahelegt, unsere Liebsten zu unterdrücken, zu schlagen und auszubeuten? Was ist das für ein Männerbild, das davon ausgeht, es bereite Männern Spaß, wenn sie andere leiden sehen? Es gibt keine männliche Erbschuld. Wir können nicht für das verantwortlich gemacht werden, was unsere Väter und Vorväter verbockt oder versäumt haben. Aber als historisch privilegiertes Geschlecht haben wir eine Verantwortung, dass wir unsere Ressourcen nutzen, um ein besseres Leben für alle zu ermöglichen. Lassen wir uns dabei keinen Sand in die Augen streuen. Das Patriarchat ist nicht überwunden, nur weil es sich ein bisschen lockerer gemacht hat und nun auch jenen Frauen Zutritt in die Sphären der Macht gewährt, die seine Spielregeln übernehmen. Das Patriarchat sitzt fest im Sattel und die meisten Männer spielen als Komplizen munter mit. Wir dürfen uns mit ihnen nicht aus einer falsch verstandenen Brüderlichkeit heraus verbünden. Wir brauchen eine mitmännliche Solidarität, ja, um zusammen mit allen gesellschaftlichen Kräften, die das auch wollen, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten, die ihr Handeln an Werten wie Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Respekt ausrichtet. Männerarbeit ist in dieser Situation immer auch politisch. Männerarbeit, welche die Arbeit am Persönlichen selbst löst, von den Verhältnissen, in denen sie stattfindet, zementiert diese ungerechten Verhältnisse. Lasst uns keinem kollektiven Egoismus frönen, der uns das Leben vielleicht leichter macht, während uns die Welt da draußen nicht mehr schert. Das wohl niederträchtigste Vermächtnis des Patriarchats ist die Angst, die uns Männern eingepflanzt wird. In unserem Innersten lauere das Böse, das Gewalttätige, das Dunkle. Liebe Männer, das ist eine Lüge. Wir können uns, wir dürfen uns vertrauensvoll unserem Inneren zuwenden. Wir dürfen uns um uns selbst kümmern. Wir dürfen uns selbst lieben. Wir dürfen zu uns und unseren Mitmännern Sorge tragen. Weil auch Männer Menschen sind, kann aus dieser Verbundenheit nur eines wachsen: die Liebe zum Leben und der Wunsch nach einer Welt, in der alle Menschen frei und sicher wachsen können. Ich möchte abschließen mit den letzten Zeilen eines Gedichts von Rainer Maria Rilke. Es heißt »Der Schauende«. Wen dieser Engel überwand, welcher so oft auf Kampf verzichtet, der geht gerecht und aufgerichtet und groß aus jener harten Hand, die sich wie formend an ihn schmiegte. Die Siege laden ihn nicht ein. Sein Wachstum ist, der tief Besiegte von immer Größerem zu sein. Danke.
eine Flasche Wein oder Schokolade. Da steht dann jetzt unseren Referenten und wir haben dann was Süßes gefunden, und zwar Berner Bären.
Wunderbar.
Genau.
Das danke vielmals.
Das schicken wir dir gerne, Markus. Okay. Und
ich danke dir zurück. Gibt es eine Frage? Oder gerade wieder
genau, ich wollte noch fragen, ob wir noch, wir haben noch Zeit, ob Fragen da sind, die du beantworten magst. Das würde von der Zeit her gut drin liegen, wäre sicher interessant.
Also, herzlichen Dank dafür deine Ausführungen. Mir persönlich ging das extrem schnell. Ich konnte nicht alles mitnehmen. Stellst du uns diese paar Folien und deine Sichtweise, also was uns gezeigt hast, zur Verfügung? Weil dann kann ich das mal in Ruhe noch.
Klar. Das mache ich gern. Genau, ja, es war ziemlich eine dichte Ladung. Das. Genau. Ich habe also sowohl die Folien, ich habe auch den Text ausformuliert. Ja, ihr habt es ja gemerkt. Ne? Ich kann euch das gern zur Verfügung stellen. Klar, freut mich auch, wenn ihr da nochmals in Ruhe reinschauen mögt und das prüft. Ihr merkt, ich habe durchaus auch versucht, ein bisschen so etwas aufs Gefühl zu spielen. Und das sind ja die Übergänge dann. Manchmal auch fließend so, wo ich dann selbst irgendwie Techniken anwende, die man auch als leicht manipulativ oder suggestiv verstehen könnte. Von dem her, ich freue mich, wenn ihr da auch so mit in einer ruhigen Minute nochmals argumentativ drauf schaut und allfällige Kritik gerne auch vorbringt. Also ihr habt da meinen Kontakt. Kontaktaufnahme ist durchaus erwünscht.
Ja, Markus, dann würde ich gerne, wenn es um die Kritik geht, wertschätzen. Ich finde es toll, wie du das so auf den Punkt gebracht hast. Also ja, es war dicht, aber so satt. Und mir fehlt eigentlich fast nichts. In so kurzer Zeit, unglaublich.
Danke. Danke, Markus. Danke, gerne.
Markus, ja, auch im Hinblick auf das Buch von dir, Jungs, wir schaffen das. Da gibt es ja einen Bereich, wo du über diese männlichen Privilegien sprichst. Könntest du da noch ein bisschen was zu erzählen? Also vor allen Dingen im Hinblick, wie es im Buch auch dann steht, so habe ich es zumindest interpretiert und verstanden, du kannst sie ja nicht wegmachen. Ja? Zum Teil sind sie einfach da. Die Frage ist der Umgang damit, wenn du dazu noch ein bisschen was erzählen könntest, bitte.
Genau.
Ein paar Beispiele.
Ja, genau. Also ich glaube, wichtig, wenn wir über Privilegien sprechen, ist zuerst mal das zu lösen von dieser Frage, so Macht und Geld und wie drückt sich das konkret aus? Also die Tatsache, dass das Patriarchat das Männliche strukturell privilegiert, heißt noch lange nicht, dass jeder einzelne Mann dann auch davon profitiert. Es gibt gewaltige Unterschiede, aber es geht darum, dass wir dieses Systemische in den Blick nehmen. Und dort ist aus meiner Sicht das zentrale Privileg oder das, was wir als Kompetenz entwickeln müssen, das Unsichtbare zu sehen. Also insbesondere das Privileg, dass wir als Männer lernen, dass unsere Perspektive, unser Blick auf die Welt irgendwie so halt die richtige ist, die relevante. Auch nach x Jahren Auseinandersetzung mit diesen Fragen merke ich in gewissen Situationen, dass ich unwirsch werde, beispielsweise, wenn ich kritisiert werde. Gerade halt auch von Frauen oder von nicht weißen Männern. Und merke, wie das so eine alte Stimme in mir gibt, die irgendwie davon ausgeht, dass ich als weißer Hetero-Cis-Mann, der hier geboren ist und immer schon da war und irgendwie, dass ich jetzt einfach irgendwie das ein bisschen schlauer überlegt habe und ein bisschen klüger argumentiere und ein bisschen mehr Recht habe als die anderen. So. Und für mich ist es wichtig, da einfach zu lernen und immer wieder, wenn dieses innere Ja-Aber kommt, hinzuschauen und in der Offenheit zumindest zu sein, um zu merken, das sind Ablagerungen eben genau dieses männlichen Privilegs, als Mann halt so ein bisschen der Mittelpunkt der Welt zu sein, die Erwartung zu haben, dass rundum die Leute dann schon für einen sorgen, insbesondere auch so Anspruchshaltungen gegenüber Frauen, der Anspruch auf Zuwendung, bekocht werden, gefragt werden, wie es uns geht, Sex zu bekommen. Das Problem an diesem Privileg ist, es ist unsichtbar. Es besteht in der Abwesenheit davon, Angst haben zu müssen, es kümmere sich niemand um uns. keine Angst haben zu müssen, nachts allein auf dem Nachhauseweg, keine Angst haben zu müssen, ob die Welt für uns gemacht ist. Ein schönes Beispiel, das ich gern zitiere. In den Wintermonaten steigen in den Spitälern der Bergkantone die Knieoperationen bei Frauen sprunghaft an. Weshalb? Weil die Skihersteller die Härte der Skibindungen an der durchschnittlichen Gewebsdichte von Männerknien festmachen und die darauf einstellen. Und für das durchschnittliche Frauenknie ist dann diese dumme Bindung einfach zu hart. Und die bleiben zu lange in der Skibindung stecken und verdrehen sich dann das Knie und landen dann im Spital deswegen. Ich finde es ein schönes Beispiel. Also unser Privileg besteht dann darin, uns keine Sorgen machen zu müssen, ob der Hersteller dieser Ski daran gedacht hat, ob das dann auch für uns tatsächlich passt. Wir dürfen einfach blind davon ausgehen. In allen Lebensbereichen, der Crash-Test-Dummy in Autos ist 1,75 groß und 75 Kilo schwer, wie der männliche Durchschnittskörper. Wir dürfen davon ausgehen, dass wenn wir einen Autounfall haben, dieser Airbag optimal auf uns eingestellt ist. Solche Dinge. Und wir merken das ja logischerweise nicht, weil das Privileg besteht darin, uns keine Gedanken darüber machen zu müssen. Und das ist aus meiner Sicht wieder der zentrale Schritt. Also erstens das Bewusstsein, auch Männer werden zu Männern gemacht. Das ist nicht vom Himmel gefallen, was wir uns als männlich vorstellen, sondern halt das Produkt ganz komplexer, historisch, kultureller, sozialer Aushandlungsprozess und in dem sind durchaus relevant. Das ist ja nicht einfach irreal oder irgendwie nur eine Illusion. Das ist sehr konkret und sehr real, aber trotzdem gestaltbar, weil es eben eine Konstruktion ist und nicht ein universelles Gegebenes. Und der zweite Schritt, sich dieser Privilegien bewusst werden, vor allem im Sinn von die Bereitschaft entwickeln, das Unsichtbare privilegiert sein zu sehen und mit der inneren Empörung, wenn man sich da selbst auf die Spur kommt, irgendwie anders umzugehen, als einfach da die Rebellion zu verstärken.
Danke. Also ich verstehe jetzt ja zum Beispiel, es gibt offensichtlich versteckte Privilegien, die aber jetzt ja dann sichtbar gemacht werden. Nehmen wir das Thema mit der Skibindung zum Beispiel. Das ist ja eine rein technische Frage, ob man eben zwei Bindungsarten anbietet, oder? Und das hat wahrscheinlich dann auch einen Mehrpreis oder was auch immer, aber das lässt sich ja theoretisch lösen. Mhm. Wer würde sich denn so ein Thema jetzt annehmen und sagen, wie kann man dieses Privileg beseitigen?
Genau. Schöne Frage. Was wir haben gesellschaftlich ist eine Bewusstheit, dass die Welt, wie sie für Männer gemacht ist, nicht für alle passt. Und es gibt eine Bereitschaft dafür, dann für die besonderen Bedürfnisse auch besondere Lösungen zu suchen. Also ich sehe es schon vor mir, der Skihersteller, der wirbt mit und jetzt neu Frauenskier, wie es Frauen-Shampoos gibt und Frauenrasierapparate und Frauen, was weiß ich. Aber der Punkt bleibt, die Norm ist die männliche. Und wo wir noch nicht so weit sind, ist, dass es einfach selbstverständlich eine Unterscheidung gäbe, dass es halt unterschiedliche Bedürfnisse gibt und nicht einfach die männliche Norm als Gesetz werden kann. Gendermedizin ist ein schönes Beispiel. Medikamententests beispielsweise werden an jungen Männern gemacht, und dann funktionieren sie halt für Frauenkörper oder Stoffwechsel vielleicht nicht. Die Lösung da ist aus meiner Sicht nicht, dass wir dann jetzt einfach eine separate Frauenmedizin einführen und die normale Medizin bleibt faktisch eine Männermedizin, aber in Unterschlagung dessen, dass das so ist, sondern indem wir eben ganz bewusst das entsprechend auch kennzeichnen und als Gesellschaft einen Prozess machen, in dem wir uns klar wird, es braucht für alle, auch für Männer, unterschiedliche Bedürfnisse. Und an diesem Punkt sind Männer dann nicht mehr einfach die Norm, denen geht es ja gut im Patriarchat, sondern auch eine weitere Gruppe, die im, am und unter dem Patriarchat leidet und entsprechende Bedürfnisse hat. Jetzt hat es verschiedene Fragen gegeben, genau.
Im Prinzip hast du es schon beantwortet. Also dieses Privileg, das kennen wir ja in der Medizin ganz besonders, wie du eben gesagt hast, die Medikamentenforschung findet statt an 1,75 großen Männern mit 75 Kilo. Die Biodynamik, mit der Medikamente verstoffwechselt werden, sind grundsätzlich unterschiedlich bei Männern und Frauen und das ist nie beachtet worden. Da hat sich aber jetzt, so wie du es eben schon erwähnt hast, in der Gendermedizin was getan. Aber ich glaube, um die Frage von Gregor nochmal mit zu beantworten, das muss von, es gibt so eine hierarchische Struktur der Dringlichkeit von diesem Privileg Abstand zu nehmen. Und die Medizin steht da relativ weit vorne, weil wir einfach wissen, dass es erhöhte Nebenwirkungsraten gibt, wenn es eben nicht der 1,75 große, 75 Kilo schwere Mann ist, der nach Beipackzettel das Medikament einnimmt und so weiter. Aber ich glaube, es ist eben eine Frage der Zeit, bis sich das dann so nach unten ausweitet, bis wir dann auch wirklich in die einzelnen anderen Klassen kommen, in denen diese Privilegien dann sozusagen aufgedeckt und verändert werden. Was ich noch sagen wollte, lieber Markus, erstmal vielen Dank für diesen Vortrag, und was mich immer sehr umtreibt, ist diese wissenschaftliche Evidenz, und da hast du eben schon erwähnt, in verschiedenen Sozialwissenschaften und auch in der Psychologie gibt es ein hohes Maß an wissenschaftlicher Evidenz für diese Männerarbeit, die gemacht werden muss. Was du noch nicht erwähnt hast, ist die Medizin, das übernehme ich dann gleich. Aber es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben auch dort mittlerweile wirklich immer mehr wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, wie wichtig das ist, Männerarbeit zu machen. Diese Umfrage mit Testosteron, wer glaubt, dass Testosteron-Level dazu beitragen, dass die Jungs aggressiver werden, auch das ist wissenschaftlich untersucht. Dazu gibt es eine gute Arbeit, die belegt, dass es eben keine Korrelation gibt zwischen dem Testosteron-Level und dem auslösenden aggressiven Verhalten, sondern umgekehrt. Also Aggressivität, ein Grundpotenzial, hat tatsächlich einen Einfluss auf die Entwicklung des Testosteronspiegels. Aber das wäre so der erste Hinweis darauf, dass wir auch in der Medizin wissenschaftliche Evidenz dafür haben, dass wir uns auf eine andere Art und Weise mit Männlichkeit beschäftigen müssen. Aber ich freue mich schon, dass ich da gleich anknüpfen kann. Vielen Dank.
Soll ich aufrufen, oder?
Ja,
genau. Adrian und dann Joshua und dann.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar die Privilegien, die die Männer haben, oder die verstecken. Und es gibt ja ganz viele heutige Gesellschaftsschichten, vor allem Männer, die haben überhaupt keine Privilegien mehr, werden frustriert, sind wütend, Aggression ist ein Riesenthema. Bis hin zu Gewalt. Und was wäre die Antwort dort? Weil es ist klar, also auch dort sind die Strukturen noch so, dass sie privilegiert sind, aber sie wissen ganz genau, sie haben keine Privilegien mehr. Mhm. Also weder gesellschaftlich noch gegenüber den Frauen noch gegenüber den Kindern. Also das ist ein Riesenpotenzial, das zu bearbeiten ist.
Ja. Einfach gesagt, aus meiner Sicht kommt diese Wut aus dem Gefühl, betrogen worden zu sein um die Versprechen, die gemacht wurden. Und die Erkenntnisleistung wäre zu sehen, das sind die faulen Versprechen des Patriarchats, die gebrochen werden. Das sind nicht die Frauen, die schuld sind, dass diese Männer jetzt keine Machtgefühle mehr haben, sondern das ist der faule Deal des Patriarchats. Sei fleißig, ignoriere, wie es dir geht, pass dich an, mach, wie dir gesagt wird, und du bekommst Job, Frau und Haus. Das ist etwa der Deal. Und der stimmt halt heute nicht mehr. Und die Antwort ist dann nicht, sauer zu werden auf die anderen, auch auf die anderen Männer, die vielleicht mehr haben oder irgendwie da präsentabler sind. Also so wie die ganze Incel-Szene dann in dieser Wut gegenüber den gut aussehenden, gut verdienenden Männern, sondern die kritische Selbstbefragung. Welchen Versprechen bin ich da auf den Leim gegangen und wie will ich mich entwickeln, damit ich all diese Preise, die das Patriarchat verlangt, das nicht spüren, das nicht in Verbindung sein, das nicht in Verbindung sein auch mit anderen, das nicht Hilfe holen, das nicht eingebunden sein, all das, dass das veränderbar ist und dass dort irgendwo dann auch dieser Wunsch nach Verbindung gestärkt wird und nicht die Gegenbewegung, der Wunsch nach noch mehr Isolation oder noch mehr Strenge oder noch mehr, ich muss leisten, damit ich dann irgendwann mal das bekomme, was ich brauche. Also von uns die Forderung nach einer mitmenschlichen Solidarität.
Die Gedanke, die kritische Selbstinterfragung, aber ich frage mich, ob diese Männer überhaupt so weit sind, dass sie das können, in der Not, in der sie stecken.
Ja, berechtigte Frage, klar.
Man braucht dann recht viel.
Ja, ich finde einfach, wir sollten dort von der Haltung her klar sein, eine offene Hand ausstrecken in mitmännlicher Solidarität, um diese Männer auf dem Weg zu begleiten in der kritischen Auseinandersetzung mit sich und diesen patriarchalen Selbstausbeutungsmechanismen, denen sie sich unterwerfen, oder halt irgendwie dem Wächteranteil da die Grenzen aufzuzeigen und in Verbindung zu gehen mit dem Gefangenenanteil, ohne aber, und ich finde, da müssen wir schon klar sein, ohne in diese Wut- und Selbstmitleidsgeschichte und eigentlich sind wir ja jetzt das benachteiligte Geschlecht, in diesen Kanon einzustimmen, weil das einfach eine unterkomplexe, nicht zutreffende Tatsachenbehauptung ist. Genau. Joshua, zuerst.
Deine Äußerungen stehen in einem, scheint mir fast in einem Kontrast zu sein, dass ja auch viel postuliert wird, dass die Männer heute zu verweiblicht sind und die Frauen eher zu vermännlicht sind. Also es scheint fast paradox, ein paradoxes Erscheinungsbild zu sein. Kannst du da etwas eintauchen, wie diese Äußerungen du wertest, wie sie im Zusammenhang stehen zu dem, was du gesagt hast? Mhm.
Gerne. Ich habe mich ja so am Gleichstellungsfeminismus ziemlich abgearbeitet und auch nicht nur Freunde oder Freundinnen geschaffen mit der Aussage, dass die Emanzipation der Frauen, dass Feminismus heute auch durch das kapitalistische System instrumentalisiert wird, indem so getan wird, als sei es Emanzipation, wenn Frauen sich so zu verhalten beginnen, wie das bislang Männern vorbehalten war. Etwas sensibel, weil klar, im je einzelnen Fall ist es ja jeder Frau zu gönnen, wenn sie da irgendwie große Karriere macht oder sich irgendwie ein PS-starkes Cabrio leistet oder was auch immer. Als Kollektiv müssen wir klar sagen, es ist kein gesellschaftlicher Fortschritt, wenn Frauen sich gleich selbst und fremdausbeuterisch zu verhalten beginnen, wie das bislang Männer gemacht haben. Dann haben wir nur diesen Effekt, dass sich das Patriarchat besser legitimiert hat, indem es sagen kann, ja, aber schaut doch, die Frauen schaffen es ja auch. Und unterschlägt dabei, dass es eben eine ganz spezifische Auswahl ist von Frauen, nämlich die, die spitz gesagt irgendwie bereit sind, sich wie Männer zu verhalten. Und umgekehrt haben wir als Männer ja eine vergleichbare Schwierigkeit, insofern uns gesagt wird, ja, ihr müsst jetzt ganz anders Mann sein, sozial kompetent, echte Teamplayer, zurückstehen können, sicher nicht übergriffig, all das. Okay, fair enough, aber was unterschlagen wird, ist, dass die alten Männlichkeitsanforderungen, sei ein echter Kerl, Alpha-Mann, Ellbogen raus, leistungsfähig in jeder Lebenssituation, nach wie vor wirksam sind und nach wie vor gelten. Und die Situation ist, wir stecken beide in einer total konfusen Situation, insofern das Alte nach wie vor gilt, das Neue irgendwie drüber gepappt wird und so getan wird, als sei das irgendwie ein kohärentes Angebot, was es aber einfach nicht ist. Das ist nur eine komplett verwirrende Doppelbotschaft. Sei so wie dein Vater und bitte auch das pure Gegenteil davon. Aber mach kein Theater, sondern geh irgendwie halt mit diesen Widersprüchlichkeiten, dieser Unmöglichkeit letztlich um. Und bei Frauen verwandt, sei aufopferungsvolle Mutter und sexy Ehefrau und gleichzeitig noch taffe Karrierefrau, die weiß, was sie will. So, geht genauso wenig auf, ist genauso verwirrend. Und das heißt, um auf den Punkt zu kommen, führt wieder zum Referat, wir müssen ein Sensorium entwickeln dafür, ob die Angebote, die uns gemacht werden, Freiheit vermehren, unsere Freiheitsgrade in der Entwicklung, ob sie in der Öffnung, ins Weite hineinführen oder wieder einfach in ein anderes Enges. Und dieses, ihr müsst jetzt eure weiblichen Seiten entdecken, das ist ja genauso ein Müssen und genauso ein Verharren in diesem binären System von männlich-weiblich. Also ich, wenn ich weine, dann entdecke ich doch nicht meine weiblichen Seiten, sondern ich weine als Mann, ganz normal, einfach, es reicht. So, und die Bewegung für mich ist, mir das zu sagen, ich darf weinen, auch wenn es von anderen als unmännlich abgewertet werden mag, einfach weil ich das will, einfach weil meine Tränen jetzt fließen wollen. Das reicht als Begründung. Okay. Genau, und dann Reto.
Ja, ich habe da noch einen Widerspruch. Also vielen Dank für den Vortrag, war sehr aufschlussreich. Ich komme mehr so jetzt aus dem philosophisch-geisteswissenschaftlichen Bereich. da ist sozusagen ein Element, was du sagst, ist sozusagen mehr Freiheit zu generieren. Das ist ja was hier für jeden Menschen sozusagen gedacht ist, auch für uns Menschen sozusagen. Und auf der anderen Seite sagst du, wenn wir nach innen gehen, da finden wir nicht das Böse. Ich nenne es jetzt mal als Prinzip. Ja? Und da erlebe ich einen Widerspruch, weil wenn das Böse nicht auch als potenzielle Möglichkeit in jedem Menschen veranlagt wäre, wäre Freiheit eine Illusion, weil dann wäre es ein Automatismus. Das heißt, ich glaube, es ist vielleicht präziser ausgedrückt, wenn man sagen würde, wir haben in uns die Möglichkeit jeder Form des Guten und des Bösen und wir haben auch die Kraft in uns, Lernen zu unterscheiden und diese Sachen in Freiheit zu gestalten, sodass diese Entwicklungspolarität schlussendlich zu einem größeren Freiheitsgrad führen kann, als wenn man sagt, das ist nicht da, weil das stimmt auch nicht. Mhm. Also so einfach noch dazu.
Ja, danke. Das sehe ich auch so. Oder, also ich nutze das gerne, um kurz nachzuschärfen. Oder auf mein Bild. Bin ich ganz sicher, ob es deckungsgleich ist, aber es geht sicher in deine Richtung zumindest, in die Richtung deines Einwands. In meinem Bild ist, ich sehe das auch so, dass grundsätzlich wir jetzt das Gute und das Böse irgendwie, oder das Göttliche und das Teuflische, oder wie auch immer wir das fassen wollen, dass das Teile sind unseres Potenzials. So. Ich würde hingegen die These aufstellen, dass wir das Böse immer dann nähren, wenn wir uns von uns selbst entfernen. Und umgekehrt, dass die beste Gewähr ist, dass das Böse sich nicht Raum nimmt, indem wir gut in Verbindung sind mit uns. Also dieses Gute und Böse ist nicht losgelöst davon, wie wir mit uns selbst umgehen, sondern hat einen direkten Zusammenhang. Und insofern würde ich die These aufstellen, dass der patriarchale Zwang zur Selbstentfremdung auch mit einem Zwang einhergeht, sozusagen das Böse in sich zu nähren, bis das zu self-fulfilling prophecy wird. Also bis dass ich tatsächlich Angst habe vor meinen eigenen Impulsen und selbst bereit bin zu sagen, ja, dieses Männliche, das muss irgendwie korsettiert und eingehegt werden, weil wenn es dann frei wäre, dann wird das nur Unheil anrichten. So, und auf diesen Mechanismus, das wäre mir wichtig, aufmerksam zu machen. Wir können das beeinflussen, wie groß und laut und drängend das Böse ist und umgekehrt, wie viel Raum und Kraft und Ausstrahlung wir dem Guten oder dem Liebenden geben. Ja, aber das Potenzial zweifellos da, beides. Ja. Dass es nicht kitschig wird. Ja, ja, es stimmt.
Die Frage ist ja dann eben, welche Qualitäten gilt es zu stärken, dass jeder Mensch in sich selbst die Kraft findet, die Sachen in sich selbst so auszubalancieren, dass es die nicht ausagieren muss, ja, dass sie trotzdem als Kräfte wahrgenommen werden können. Weil es sind ja auch Kraftpolen.
Ja.
Da würde ich da auch gerne anfügen, oder du hast in deinem Buch ja auch jetzt darauf hingewiesen, vielleicht kannst du das jetzt ergänzen mit der Frage von Markus da noch was sagen, weil eben dieser Bewusstwerdungsprozess vom Patriarchalen in uns, sage ich jetzt mal, das ist ja auch schmerzhaft. Du gibst ja auch Anleitungen, also wie kommen wir jetzt da raus? So, du sagst ja auch, Jungs, wir schaffen das. Also was gibst du da für jetzt Stoßrichtungen, sage ich jetzt mal? Also, oder
danke für den Ball, genau. Ich habe im Buch, Jungs, wir schaffen das, das verspricht ja relativ vollmundig, einen Kompass für Männer von heute. So, also, ich bitte euch auch das mit Vorsicht zu genießen und grundsätzlich mal eher misstrauisch zu sein, wenn da so ein Kerl kommt und sagt, ich verspreche euch jetzt einen Kompass. Was ich gemacht habe ist, und deswegen finde ich es legitim, das so als Kompass auch zu rahmen, zu sagen, es gibt drei zentrale Kompetenzen, die wir entwickeln müssen als Männer, möglichst gleichzeitig und gleichwertig. Immer gedacht als Gegenprogramm zur patriarchalen Zurichtung, also das Unlearning Masculinity, als Undoing Masculinity, wie beschrieben. Das erste ist die Kompetenz, sich selbst beizustehen, als Gegenprogramm zu diesem Gelernten, wir haben Anspruch auf Versorgung und Zuwendung, insbesondere von Frauen. Also die Kompetenz, dann sich selbst zu sorgen, sich selbst an der Hand zu nehmen, sich selbst zu nähren. Die zweite Kompetenz ist die Kompetenz der Selbstbegrenzung, also das Gegenprogramm zum patriarchalen Anspruch. Ich habe zum patriarchalen Learning, ich habe Anspruch auf das größere Stück vom Kuchen. Dort zu sagen, nein, ich habe genau Anspruch auf ein Stück vom Kuchen, das schon. Das soll auch nicht kleiner sein, aber es gibt keinen Grund zu glauben, dass das größer sein darf oder soll. als die anderen. Dort ist auch die Kompetenz der Konfrontation und des Inkontaktgehens damit verbunden. Das ist mir wiederum wichtig, damit Emanzipation nicht einfach nur ein Verzichtsprogramm ist, was es ja einfach nicht ist. Also dass ich begrenze mich in meinem Anspruch auf ein größeres Stück vom Kuchen, heißt auch, ich entwickle die Kompetenz, mich und andere zu konfrontieren, Aggression als Ressource zu sehen und nicht als Vorbote von Gewalt, wo ich dann irgendwie das alles unter dem Deckel halten muss, zum Preis, dass ich dann ein saft- und kraftloser Mann werde, der wiederum es einfach nur allen recht machen will. Und die dritte Kompetenz wäre die Kompetenz des Öffnens, des Zulassens. Also die Kompetenz, sich der Frage zu stellen, ja, was ist denn beyond Patriarchy, beyond Masculinity? Welche Sehnsüchte, Bedürfnisse, Wünsche, Anteile habe ich unterdrückt, weil ich, weil es mir wichtig war, als richtiger Junge anerkannt zu werden? Und was lockt da alles? Was gibt es noch alles, das ich entdecken möchte? So, und die Aussage, dass in der dynamischen Balance dieser drei Kompetenzen es gelingen kann, in ein Bild von Mannsein hineinzuwachsen, das diesen Anspruch einlöst, gern und fair Mannsein. Das wäre für mich so die Kurzformel. Beides. Also fair, ja, im Sinn von halt Verteilungsgerechtigkeit, Nachhaltigkeit, nicht ausbeuten, keine Gewalt ausüben, so. Und das in einer Weise, die nicht dann wiederum so eine Bonsai-Männlichkeit wird, im Sinn von, ich muss aufpassen, dass ich ja niemandem irgendwie etwas so, sondern das gern und kraftvoll und selbstbewusst und verbunden Mann sein. Mit dem Vertrauen eben, das ist genau das Thema von vorhin, mit dem Vertrauen, dass wenn ich gut in Verbindung bin mit mir, da was Schönes, was Liebendes draus entsteht. Und das würde ich schon wirklich sehr stark behaupten wollen. Mit sich selbst, spürbewusst, in Resonanz sein, führt zu Verbindung und stärkt Liebe und nicht Zerstörung. So. Dort haben wir auch eine Sicherheit, dort haben wir einen sicheren Boden, auf dem wir uns bewegen können. Was auch immer das dann heißt, welche Form auch immer das dann annimmt. Eben, keine Ahnung, finde ich es nicht an uns, das zu bestimmen. Aber wir dürfen die Instrumente oder müssen die Instrumente zur Verfügung stellen, die Angebote, damit Männer selbst entdecken können, was sie mit sich und ihrem Leben und ihrer begrenzten Zeit auf diesem Planeten machen wollen.
Danke vielmals.
Ja? Lassen wir das gerade als Schlusswort stehen.
Aufgrund von der Zeit.
Genau, wunderbar.
Danke vielmals.
Sehr gerne. Danke.